Ein paar Wahrheiten, ehe diese Geschichte beginnt. Wahrheiten, die sich wie Wurzeln durch das Pflaster der kleinen Stadt Westmore ziehen. Die erste? Lither Lux lebt in der Pfütze auf der alten Westmore Lane. Das ist keine Mutmaßung, kein Aberglaube, sondern eine unumstößliche Tatsache. Jedes Kind nördlich des Flusses kennt sie und jedes Kind weiß, dass man dort nicht allein vorbeigeht. Vielleicht denkst du beim Wort Pfütze an etwas Harmloses. Eine kleine flache Wasserlache am Rand eines Weges. Etwas, in das man mit Gummistiefeln springen kann, das fröhlich platscht und nach wenigen Tagen Sonne wieder verschwindet. Doch die Pfütze auf der Westmore Lane ist nichts von alledem. Sie ist riesig. Ein flaches, modriges Becken, das sich über den gesamten hinteren Pfad des Viertels zieht. Von bemoosten Zäunen eingefasst, von kranken, überhängenden Bäumen beschattet, liegt sie da. Immer. Selbst an den heißesten Tagen des Sommers, wenn der Asphalt in der Hitze flimmert und selbst die Flüsse dünner werden, bleibt sie. Sie verdunstet nicht, sie schrumpft nicht. Und wenn es regnet, dann wächst sie. Sie bläht sich auf wie ein toter Kadaver und wird zu einem grauen, schwappenden See, in dem sich die Schatten der Bäume endlos verdoppeln. Es regnete in jenem Moment, als alles begann. Kalter, stechender Regen, der in dichten Tropfen auf das spiegelnde Wasser fiel. Noch eine Wahrheit. Lither Lux stiehlt Kinder. Warum? Das weiß niemand. Wofür? Das bleibt ein Rätsel. Aber sie verschwinden. Auf dem Heimweg von der Schule oder nachts, wenn sie zu lange draußen bleiben. Sie kehren nicht zurück. Das ist der Grund, warum in Westmore kein Kind mehr allein läuft. Selbst diejenigen, die sonst ausgegrenzt wurden, laufen jetzt in kleinen Gruppen. Die Idee der Unbeliebten ist ausgestorben. Die Angst hat uns zusammengeschweißt. Ich, Nael, stand an jenem Abend mit einem Baseballschläger in der Hand, klatschnass und fröstelnd am Rand der Pfütze. Der Schläger war ein schlechter Ersatz für das Küchenmesser, das ich nicht hatte stehlen können. Der Mut, ein Messer aus dem Block zu nehmen, fehlte mir. Seltsam, oder? Ich war bereit, einem Monster gegenüberzutreten, aber ich konnte nicht riskieren, meine Mutter zu enttäuschen. Zu meiner Linken stand Kazuo, still, fast stoisch. Er trug ein altes Baseballcap, von der Sonne und dem Regen längst verblichen. In seiner rechten Hand hielt er einen Hammer, aus dem Werkzeugkasten seines Vaters, nehme ich an. Wahrscheinlich wusste der Mann nichts davon. Und wenn doch, war es ihm vermutlich egal. Jelina stand zu meiner Rechten, ihre dunklen Haare zu einem festen Zopf gebunden, unter der schimmernden Kapuze eines quietschgelben Regenmantels verborgen. In ihrer linken Hand hielt sie einen Eishockeyschläger wie einen Kampfstab. Ihre Augen waren groß und tiefbraun, voll Sorge. Es fühlte sich seltsam an, nur zu dritt zu sein. Unser Vierter war nicht mehr da. Ilario wurde von Lither Lux geholt. Einfach so, wie so viele andere vor ihm. Ein kühler Luftzug jagte über den nassen Asphalt. Ich atmete tief ein und wandte mich um. Hinter uns standen zwei Jungen, älter als wir, bekannte Rabauken, die ihre Zeit sonst mit Schubsen und Hänseleien verbrachten. Heute aber waren sie ernst. Keine Sprüche, kein Lachen, nur stille Wachsamkeit. Der größere der beiden trat einen Schritt vor. »Ich habe gesehen, wie euer Freund allein los ist«, sagte er. »Ich hätte ihn aufhalten können, hätte mitgehen sollen, aber ich hab's nicht getan. Ich hab nichts gesagt. Jetzt ist er weg. Es tut mir leid, Mann.« Ich nickte. Ich kannte die Geschichte schon, doch ich ließ ihn reden. Vielleicht brauchte er das. »Wir bleiben hier«, sagte er dann. »Bis Sonnenuntergang. Länger geht nicht. Du weißt, was dann passiert, Nael.« Ich nickte erneut. Noch immer sagte ich nichts. »Wir halten euch den Rücken frei. Nichts wird euch folgen und nichts Kränkliches wird aus dem Wasser zurückkommen. Wir stehen Wache.« Er zögerte kurz. »Ich hoffe, ihr findet ihn.« Ein Windstoß fegte durch die kahlen Bäume, ließ die Tropfen auf unseren Kapuzen tanzen. Ich murmelte ein leises, aber aufrichtiges »Danke« und wandte mich wieder der Pfütze zu. Sie war mehr als nur Wasser. Sie war ein Übergang, eine Tür in etwas, das nicht sein durfte. Der Weg war eingerahmt von Bäumen, der Nebel lag wie ein Vorhang über allem. Die Welt schien sich hier zu verändern, als würde man ein altes Foto betreten. »Dann mal los, was?« murmelte Kasur. Er rieb sich über das Pflaster an seinem Arm, dann packte er den Hammer fester. Er hatte Angst. Wir alle hatten Angst. Niemand steigt freiwillig hinab zu Lithalax, es war Wahnsinn. Aber Ilario war unser Freund, und er war dort unten. Das genügte. Jelina trat einen Schritt nach vorn. Ich spürte eine Gänsehaut über meine Arme jagen. Wir würden tatsächlich hinuntergehen. In die Pfütze, in das, was darunter lag, in die Welt, in der Kinder verschwanden. Und das Grauen hatte gerade erst begonnen. Kasuo setzte den ersten Schritt. Mit einem dumpfen Platschen versank sein Fuß im Rand der Pfütze und das Wasser kräuselte sich in konzentrischen Kreisen um sein Bein. Jelina trat neben ihn, der gelbe Regenmantel glänzte gespenstisch im düsteren Licht, das durch die tief hängenden Wolken sickerte. Ein Schauer jagte mir den Rücken hinab, als ich beobachtete, wie sie langsam vorangingen, das Wasser erst an den Knöcheln, dann an den Schienbeinen. Niemand sagte etwas. Die einzigen Geräusche waren das stetige Prasseln des Regens und das leise Gluckern der Pfütze, die sich, je tiefer sie betraten, unnatürlich zu dehnen schien. Der Grund unter ihren Füßen sank ab, aber nicht plötzlich wie bei einem Teich, sondern stufenweise, als würden sie eine unsichtbare Treppe hinabsteigen. Kasuo ging voran. Er bewegte sich mit der Entschlossenheit eines Soldaten, doch ich konnte sehen, wie seine Hände zitterten. Das Wasser erreichte seine Hüften, dann seine Brust. Ich sah, wie sein Blick flackerte, als er kurz innehielt. »Verdammt«, murmelte er. Er begann zu zittern, und Panik ergriff ihn. Die Illusion brach. Mit einem lauten Platschen verlor er den Halt, rutschte aus, fiel vornüber. Das Wasser spritzte weiß auf, verschluckte ihn für einen Moment. Doch dann lag er da, auf dem Bauch, kaum knöcheltief im Wasser. Er fluchte leise, stand auf, richtete seine Mütze und stapfte zurück ans Ufer, triefend vor Nässe. »Es war schwerer, als ich dachte«, sagte er beschämt. »Ich habe die Illusion verloren.« Ich nickte. »Du hast den Fokus verloren, das ist alles. Du darfst das Wasser nicht beachten. Du musst einfach weitergehen.« Er sagte nichts weiter und trat zurück. Jelina sah mich an. Ihre Augen sagten alles. »Du bist dran.« Ich zögerte, spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Doch ich zwang meine Beine in Bewegung. Ein Schritt, dann ein zweiter. Die Kälte fraß sich durch meine Hose, das Wasser umspielte meine Knöchel, wurde mit jedem Schritt tiefer. Ich versuchte ruhig zu atmen, die Gedanken zu ordnen, nicht nachdenken, einfach gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien, dann zur Taille, weiter, die Brust. Ich war dort angekommen, wo Kasuo gescheitert war, und dann weiter. Das Wasser stieg bis zu meinem Hals. Die Regentropfen schlugen auf die Oberfläche, als wäre ich in einem anderen Ozean. Und dann tauchte ich unter. Ich schloss die Augen. Das Wasser war nicht so dicht, wie es sein sollte. Es fühlte sich dünn an, wie Nebel oder Dampf. Ich ließ die Luft aus meinen Lungen entweichen, erwartete Blasen, doch es kam nichts. Also atmete ich ein, vorsichtig, ängstlich, und stellte fest, dass ich es konnte. Ich öffnete die Augen. Die Welt hatte sich verändert. Ich stand am Fuß einer breiten Treppe. Vor mir erstreckte sich ein langer, gerader Korridor, breiter als jede Schulhalle, mit Wänden aus tiefrotem Holz und einem moosgrünen Teppich, der wie lebendiges Gras unter meinen Füßen wuchs. Das Licht war gedämpft, kam von alten, flackernden Kronleuchtern an der Decke. Die Luft war seltsam schwer, feucht und doch atembar. Ich hob die Hand. Sie bewegte sich träge, als würde ich mich in dickem Nebel bewegen, nicht wie unter Wasser, aber auch nicht wie an der Luft. Es war etwas dazwischen. Hinter mir erschienen zwei Füße im Licht, dann ein gelber Regenmantel. Jelina. Sie hatte es geschafft. Ihre Augen waren geschlossen, der Atem angehalten. Doch als sie näher kam, wagte sie einen ersten Atemzug und erkannte, dass er sie überleben konnte. »Das ist so seltsam«, flüsterte sie. Ihre Stimme klang gedämpft und verzerrt. Kazuo folgte kurz darauf, klopfte seine Mütze fest auf den Kopf. »Was zur Hölle ist das hier?« Ich hatte keine Antwort. Stattdessen forderte ich sie auf. »Kommt, wir müssen los.« Wir begannen zu gehen. Der Korridor schien sich ins Unendliche zu ziehen. An den Wänden hingen Bilder, Porträts von Kindern. Das erste Bild zeigte ein Mädchen, etwa 13 Jahre alt, mit altmodischer Frisur und Kleidung. Weitere folgten. Je mehr wir sahen, desto vertrauter wurden die Gesichter. Einige trugen Kleidung wie unsere, manche sahen aus wie unsere Klassenkameraden. Doch keines der Kinder lächelte. Alle hatten sie diesen verlorenen, sehnsüchtigen Blick. Ihre Augen schienen uns zu folgen, kalt und leer, voller Einsamkeit. Ich spürte, wie mein Herz schwerer wurde, je weiter wir gingen. Der Teppich unter uns wuchs, wie Moos, wie Unkraut. Er reichte uns bald bis zu den Knien. Die Luft wurde dicker, schwerer, als würden wir durch ein sumpfiges Traumreich waten. Nach fast einer Stunde Fußmarsch öffnete sich der Gang. Wir traten ein in eine riesige Halle, von steinernen Säulen flankiert, in deren Ecken sich grüne Farne wie aus dem Wasser schlängelten. In der Mitte stand ein Podest aus weißem, verwittertem Stein. Der Teppich umrankte es wie Seegras. »Da kommt etwas«, flüsterte Jelina. Ich spürte es auch, ein Zittern in der Luft. Bewegungen an den Rändern unseres Blickfeldes. Der Teppich schwankte, irgendetwas näherte sich. Kazuo hob den Hammer, seine Hände waren feucht. Jelina begann leise eine Melodie zu summen, eine seltsame, heitere Titelmelodie aus einer alten Sitcom. Es war ihre Art, mit Angst umzugehen. Sie glaubte, dass niemand in einem Horrorfilm stirbt, während er summt. Kazuo knurrte. »Hör auf damit!« Sie tat es, ohne ein Wort zu sagen. Die Spannung hing nun greifbar zwischen uns. Ich nahm die Melodie auf. Erst als Flüstern, dann als Pfeifen. Kazuo stimmte zögerlich ein. Gemeinsam setzten wir uns in Bewegung, näher zum Podest. Und dann kam es. Eine Schlange, groß und grünlich-grau, glitt aus dem Teppichgras. Ihre Augen waren goldgelb, starr und unerbittlich. Sie blickte jeden von uns einzeln an. Dann öffnete sie das Maul und sprach: »Ihr habt einen Fehler gemacht, Kinder.« Der Schrecken hatte gerade erst begonnen. Die Schlange, die sich nun vor uns auf dem moosüberzogenen Podest zusammengerollt hatte, starrte uns mit reglosen, goldenen Augen an. Ihr Körper glänzte in den trüben Lichtreflexen wie ein feuchter Stein, ihre Zunge flackerte kurz hervor und verschwand ebenso schnell wieder. Ihre Stimme war unerwartet tief, beinahe würdevoll und trug eine beunruhigende Klarheit in sich. »Viele sind gekommen. Wie ihr«, zischte sie. »Viele in Hoffnung, in Verzweiflung. Keiner kehrte zurück.« Kazuo ballte die Faust um den Griff seines Hammers. Jelina trat unbewusst einen halben Schritt näher zu mir, den Blick nicht von der Kreatur abwendend. »Unser Freund«, sagte ich schließlich, »ein Junge namens Ilario. Ist er hier?« Die Schlange schwieg einen Moment. Ihr Kopf senkte sich leicht, als würde sie überlegen. Dann hob sie ihn wieder. »Ein solcher Name ist mir nicht geläufig. Aber ich habe gesehen, wie er genommen wurde, wie so viele vor ihm. Litherlax duldet keine Eindringlinge. Und er belohnt keine Suchenden. Kehrt um. Ihr habt noch die Chance.« »Das ist nicht die Antwort auf meine Frage«, sagte ich leise, »aber bestimmt.« Ich trat einen Schritt vor, spürte das nasse Gras gegen meine Knöchel drücken. Die Schlange hob langsam den Kopf, brachte ihn näher an mein Gesicht, bedrohlich ruhig. Ihre Augen blieben reglos. »Ich sagte, kehrt um«, wiederholte sie, ihre Stimme nun dunkler, gefährlicher. »Geht, solange ihr noch könnt.« Doch ich wich nicht zurück. »Wenn du ihn gesehen hättest, dann wüsstest du, dass Ilario ein Junge ist«, sagte ich. »Aber du hast ihn als sie bezeichnet. Du lügst.« Ein Zischen, kaum hörbar, kroch aus ihrer Kehle. Kazuo spannte sich merklich an. Ich konnte seine Bereitschaft zum Schlag spüren wie ein Strom in der Luft. »Wagt es nicht«, warnte die Schlange nun Kazuo direkt. »Ich bin schneller, als ihr es euch vorstellen könnt.« Jelina sprach das aus, was uns allen auf der Zunge lag. »Bitte, sag uns, ob er lebt.« Die Schlange wandte sich ihr zu. Dann ein kurzer Moment des Schweigens und schließlich ein tiefes Seufzen. »Ich fürchte, ihr seid zu spät«, hauchte sie. »Litherlax hat begonnen. Wenn das letzte Blut geflossen ist, ist nichts mehr zu retten. Er wird entleert worden sein.« Das Wort hallte nach. Entleert. Es hatte eine schrecklich endgültige Bedeutung in diesem feuchten, modrigen Korridor. Ich trat näher. Der Griff meines Baseballschlägers wurde feucht in meinen Händen. »Ich glaube dir nicht. Du lügst. Du versuchst, uns zu vertreiben. Warum? Warum sollten wir jetzt umkehren, wenn wir es schon so weit geschafft haben?« Die Schlange hob den Kopf ein letztes Mal, richtete sich auf, so dass sie beinahe so groß war wie ich. »Weil euch nicht nur der Tod erwartet, Kinder, sondern das, was danach kommt. Die Dinge, die bleiben, wenn nichts mehr von euch übrig ist.« Dann senkte sie sich, glitt vom Podest und verschwand lautlos im wuchernden Teppichgras. Binnen weniger Herzschläge war sie nicht mehr zu sehen. Vor uns führten drei Gänge in unterschiedliche Richtungen, wie Finger einer fauligen Hand. Wir zögerten. Jeder von ihnen war dunkel, undurchsichtig und mit jenem stickigen Nebel gefüllt, der hier überall in der Luft hing. »Was jetzt?«, fragte Kazuo schließlich. Ich antwortete nicht sofort. Ich drehte mich um, betrachtete noch einmal das Podest. »Geradeaus«, sagte ich schließlich. »Wir haben keinen Anhaltspunkt, aber ich glaube, das hier ist eine Prüfung, eine Art Spiel.« Jelina nickte. »Dann spielen wir mit.« Wir setzten uns in Bewegung. Der Gang wurde bald schmaler. Der Teppich unter unseren Füßen war feuchter als zuvor. Immer wieder fühlte es sich an, als würde etwas darunter kriechen. Kein Licht drang aus der Decke mehr. Wir waren auf unsere eigenen Schatten angewiesen, geworfen von einem schummrigen Leuchten, das wir nicht zuordnen konnten. Die Porträts an den Wänden wurden weniger. Doch die Wimpern, die verblieben, veränderten sich. Die Gesichter der Kinder verzogen sich zu Fratzen der Qual. Die Augen wurden größer, schwarzer. Einige Bilder wirkten unvollständig, als sei die Farbe verwischt worden oder als habe das Motiv selbst versucht, aus der Leinwand zu fliehen. Nach etwa 40 Minuten Fußmarsch, oder vielleicht waren es auch 60, wir hatten jegliches Zeitgefühl verloren, hörten wir das erste Mal ein Geräusch. Es klang wie Pinselstriche auf Leinwand, schnelle, nervöse Bewegungen. Vorsichtig näherten wir uns einem Raum am Ende des Korridors. Ein altes Podium stand in der Ecke, davor eine Staffelei. Eine Gestalt, klein und gebückt, arbeitete eilig mit einem Pinsel. Wir hielten den Atem an. Was wir zuerst für eine Jacke hielten, war in Wahrheit schleimige, grün-graue Haut. Ein Froschwesen. Breitbeinig, mit glitschigen Fingern und hervortretenden Augen. Es summte leise, mit heiserer Stimme, als es sein Bild bearbeitete. Kazuo nickte mir zu. In einem schnellen Schritt war er bei dem Wesen, packte es an der Schulter und riss es zu Boden. Es quiekte, schlug um sich, doch Kazuo presste ihm den Hammer gegen den Hals, während Jelina ihren Schläger über das zitternde Gesicht hielt. Ich stand dicht daneben. »Wo ist unser Freund?« zischte ich. »Antworte!« Der Frosch japste. Welcher? Ilario, sagte Jelina. Der Junge in deinem Bild. Ich sah zur Staffelei. Das Gemälde war noch unvollständig, doch das Gesicht war unverkennbar. Ilario. Leicht verzerrt, aber lebendig. Er ist noch nicht fertig, stammelte der Frosch. Wenn das Bild vollendet ist, wird er entleert, sagte Kazuo. Wie der Rest. Ich spürte die Wut in mir aufsteigen. Welchen Weg? Der Frosch zitterte. Linker Gang. Dritter Raum. Aber es ist zu spät. Zu spät. Noch nicht, sagte ich. Noch nicht. Und in diesem Moment, als wir uns zum nächsten Schritt aufmachten, wussten wir, dass die wirkliche Hölle erst noch auf uns wartete. Wir ließen das zitternde Froschwesen hinter uns, seine flehenden Laute verklangen im nassen Hall der Gänge. Jelina hatte das halbfertige Gemälde von Ilario behutsam aus dem Rahmen gelöst, zusammengerollt und unter ihren Regenmantel gesteckt. Der Stoff saugte sich dabei mit Feuchtigkeit voll, als würde selbst das Bild schwitzen. Der Gang, den das Wesen uns gewiesen hatte, führte uns tiefer in das unterirdische System. Der moosige Teppich unter unseren Füßen wurde unregelmäßiger. Grasähnliche Fäden sprossen aus dem Boden und wucherten wie Algen in stehender Brühe. An manchen Stellen reichten sie uns schon bis zur Hüfte. Wir mussten unsere Arme heben, um voranzukommen, als würden wir uns durch einen sumpfigen Wald schlagen. Die Luft wurde drückender, nicht nur durch ihre Feuchtigkeit, sondern auch durch ihren Geruch. Etwas Metallisches lag darin, ein Hauch von Blut und altem Holz. Kazuo hielt seine Mütze mit einer Hand fest, während er mit der anderen den Hammer vor sich hielt wie ein Taststock. »Ich will nicht wissen, was hier sonst noch so durch den Nebel schleicht«, murmelte er. Die Gänge waren nicht länger gerade. Sie bogen sich in krummen, unnatürlichen Winkeln, führten durch offene Bögen vorbei an Räumen, die von seltsamen Gerätschaften gefüllt waren. Alte Wagen, gekrümmte Stühle, Spiegelflächen, die das Licht nicht reflektierten. In einem der Räume sahen wir ein Gewächshaus oder etwas, das dem glich. Doch die Pflanzen darin bewegten sich leicht, als ob sie atmeten. Der Korridor wurde nach und nach zu einem schmalen Pfad, flankiert von Hunderten von Porträts. Hier gab es keine Zwischenräume mehr, keine leeren Wände. Jedes Bild zeigte ein Kind. Die Stile unterschieden sich. Manche waren in Öl gemalt, andere wie verwitterte Fotos, wieder andere wirkten wie mit Kohle gezeichnet, aber lebensecht. Die Ältesten trugen Kleidung aus vergangenen Jahrhunderten. Rüschenkleider, Matrosenanzüge, zerrissene Latzhosen. Manche schauten aus dem Rahmen mit neugierigen Blicken, andere mit leerem Starren. Doch alle hatten eines gemeinsam. Sie lächelten nicht. Keine Spur von Freude. Nur eine stumme, unendlich tiefe Traurigkeit. »Die sind alle...« Jelina sprach nicht aus, was wir alle dachten. Es war nicht nötig. Ja, diese Kinder waren verloren. Festgehalten in ewigen, ewigen Momenten. Konserviert in Farbe und Leinwand. Wir hielten inne, als Kazuo auf ein besonders großes Bild zeigte. Ein Junge, nicht älter als 7 Jahre, stand in einem staubigen Raum. Um ihn herum Schatten, fast so, als lauerten Kreaturen außerhalb des Bildes, bereit, ihn zu verschlingen. Das Merkwürdige war, seine Augen blickten nicht auf uns, sondern auf etwas hinter uns. Ich drehte mich um. Da war nichts. Doch mein Herz schlug schneller. In diesem Ort war die Realität dehnbar. Was heute leer war, konnte morgen mit Zähnen gefüllt sein. »Kommt«, sagte ich. »Wir müssen uns beeilen.« Unsere Schritte wurden schneller. Die Porträts begannen sich zu verändern. Nicht plötzlich, sondern schleichend. Hier und da war ein Bild umgestoßen, ein anderes zerkratzt. Auf einem schien das Gesicht zu verschwimmen, als würde es unter der Oberfläche leben. Ein weiteres zeigte nur eine dunkle Silhouette mit rotglühenden Augen. Kein Name, kein Datum, nur Schrecken. Die Pflanzen unter uns wurden dichter, fester, wie Seegras, das sich bei jeder Bewegung mitbewegt. Es strich über unsere Beine. Manchmal spürte ich, wie es an meinen Knöcheln zerrte, als wolle es mich festhalten. Ich zwang mich weiterzugehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, vielleicht waren es 50 Minuten, vielleicht mehr, öffnete sich der Gang zu einem gewaltigen Raum. Eine Halle, größer als alles, was wir bisher gesehen hatten. Die Decke verlor sich in Nebel. In den Ecken wuchsen riesige Farne aus grünem Stein. Der Teppich hatte sich hier aufgebäumt, beinahe hüfthoch. Ein dichter Dschungel aus weichem, feuchtem Grün. Und in der Mitte ein Podest aus altem, weißem Stein, von Zeit und Wasser gezeichnet. Wir traten näher, schwiegen. Jeder Schritt war schwer. Das Gras schien uns nun regelrecht zurückzuhalten, und dann hörten wir es. Ein Rascheln, ein leises Schlurfen, Bewegungen zwischen den Halmen. »Etwas kommt«, flüsterte Jelina. Ihre Stimme war kaum hörbar. Die feinen Härchen an meinem Nacken stellten sich auf. Kasur umklammerte den Hammer fester. »Ich spüre es auch.« Das Gras schwankte, Schatten bewegten sich, doch sie kamen nicht näher, noch nicht. Etwas beobachtete uns, darin waren wir uns einig. Das Gras war kein Teppich, es war ein Schleier. Ich trat einen Schritt zurück, stieß fast mit Kasuo zusammen. Der Raum schien plötzlich zu atmen. Jelina begann erneut zu summen, dieselbe Melodie. Dieses Mal war sie leiser, brüchiger. Kasuo starrte sie an. »Nicht jetzt. Ich kann nicht anders.« Wir blieben stehen, das Podest in Reichweite, das Rascheln allgegenwärtig. Da kam es hervor. Zuerst dachte ich, es sei eine weitere Pflanze, ein Rankenwesen vielleicht. Doch dann hob es den Kopf, grünlich-grau mit zwei reglosen goldenen Augen. Die Schlange. Dieselbe oder eine andere? Sie richtete sich auf dem Podest auf, ihre Bewegungen flüssig, bedrohlich. Ihr Blick wanderte von Kazuo zu Jelina, dann zu mir. Und dann sprach sie erneut, leise, aber bestimmt. »Ihr seid näher, als ihr glaubt. Doch seid ihr auch bereit, zu sehen, was hinter den Bildern liegt?« Ich wollte etwas sagen, doch die Worte blieben mir im Hals stecken. Denn da begriff ich. Die Porträts waren nicht das Ende. Sie waren der Anfang. Und irgendwo dort, zwischen den Bildern und dem Dschungel aus Gras, lag Ilario. Vielleicht noch lebendig. Oder schon fast leer. Die Schlange starrte uns noch immer an. Ihre goldenen Augen waren bewegungslos, fast wie aus Glas. Und doch lag in ihnen ein lebendiger Schrecken, der mir die Kehle zuschnürte. Sie schlängelte sich langsam vom Podest herab, als würde sie uns einen letzten Weg zeigen oder uns von ihm abhalten wollen. »Was liegt hinter den Bildern?«, wagte Jelina zu fragen. Ihre Stimme war ruhig, aber brüchig, als würde sie sich selbst zum Sprechen zwingen. Die Schlange wandte den Kopf ihr zu. »Eine Wahrheit, die ihr nicht verstehen könnt. Diese Hallen sind voll von Erinnerungen. Von verlorenen Seelen, die niemals ganz gehen konnten. Von Schatten, die sich nicht mit dem Tod zufrieden gaben.« Kasuo schnaubte leise, trat einen halben Schritt vor. »Wir sind nicht hergekommen, um Geschichten zu hören. Sag uns, wo Ilario ist.« Die Schlange hob den Kopf erneut, so weit, dass ihr Blick nun direkt auf Kasuo fiel. »Er ist dort, wo ihr ihn vermutet. Tiefer. Viel tiefer. Doch ich warne euch, Kinder. Je weiter ihr geht, desto weniger bleibt von dem, was ihr einst wart. Ihr habt bereits etwas verloren, euer Gleichgewicht, euer Vertrauen in das, was real ist. Bald verliert ihr mehr.« »Wieso willst du uns aufhalten, wenn du Litherlax dienst?«, fragte ich. Meine Finger umklammerten den Baseballschläger fester. Der nasse Griff fühlte sich wie Haut an. »Ich diene niemandem«, zischte die Schlange. »Ich bewache. Ich beobachte. Ich war hier, bevor der Sumpf begann zu träumen. Ich werde noch hier sein, wenn alles verschlungen ist.« Kasuo trat näher. Der Hammer in seiner Hand war jetzt deutlich sichtbar. Die Schlange wich nicht zurück. Ihr Blick wanderte langsam, fast traurig, zu ihm. »Wenn du zuschlägst, bin ich schneller«, sagte sie sanft. »Und dein letzter Gedanke wird der sein, dass du hättest zuhören sollen.« Stille senkte sich über uns. Nur der leise Atem des Nebels war zu hören und das schwache Rascheln des Grases um unsere Beine. Jelina ergriff das Wort. »Wir suchen nur unseren Freund. Wenn du uns wirklich helfen willst, sag uns, was wir wissen müssen. Wenn nicht, dann geh aus dem Weg.« Ein Moment verging. Vielleicht zwei. Dann sprach die Schlange erneut. Leiser als zuvor, beinahe verschwörerisch. »Dort unten erwartet euch nicht nur Lithar Lux, sondern auch jene, die sich seinem Willen unterwarfen. Die Teichwesen, die Maler, die Richter, die Schatten der Kinder, die zu spät gerettet wurden. Sie sind ihm treu, weil sie nichts anderes mehr kennen.« »Und was hat es mit dem Bild auf sich?«, fragte ich. »Warum dieses Gemälde von Ilario? Was bedeutet es?« Die Schlange schloss ihre Augen für einen Herzschlag. »Solange ein Porträt nicht vollendet ist, lebt das Kind. Aber sobald der letzte Pinselstrich gesetzt wurde, ist es nur noch Hülle. Das Bild ist der Schlüssel, der letzte Halt. Ohne es fällt alles in sich zusammen.« Ich spürte, wie mir kalt wurde. Nicht körperlich, sondern tief im Inneren. Wir trugen das halbfertige Bild von Ilario unter Jelinas Regenmantel. Es war noch nicht zu spät, noch nicht. »Dann werden wir ihn retten«, sagte ich entschlossen. »Egal, was kommt.« Die Schlange senkte den Kopf, kroch langsam zurück auf das Podest. »Dann geht. Aber klagt nicht, wenn ihr am Ende nicht mehr erkennt, wer ihr seid.« Ohne ein weiteres Wort wandte sie sich ab, glitt zwischen die Grashalme und verschwand darin, als wäre sie nie dagewesen. Nur ein feiner Abdruck im Moos blieb zurück, eine Spur aus glänzender Feuchtigkeit, die sich rasch verlor. Wir schwiegen. Es gab nichts mehr zu sagen. Ich nickte Katsuo und Jelina zu. Gemeinsam wandten wir uns einem der drei Ausgänge der Halle zu. Der mittlere Gang führte tiefer hinab in eine Dämmerung, die nach feuchtem Leinen roch. Dort also lag das nächste Kapitel unseres Abstiegs. »Wir müssen uns beeilen«, sagte Katsuo, ohne sich umzudrehen. »Wenn das Wesen recht hatte, dann läuft uns die Zeit davon.« Der Gang schloss sich hinter uns. Der Teppich wurde dichter, das Gras stieg uns nun bis zur Brust. Die Wände wurden glitschiger, mit schwarzen Adern durchzogen, die bei Berührung wie kalter Schweiß reagierten. Unsere Schritte wurden langsamer, das Atmen schwerer. Und dann, ohne Vorwarnung, standen wir wieder in einem Raum. Breit, dunkel, gesäumt von Statuen. In der Mitte eine steinerne Waage. Auf der linken Seite zeigte sie nach unten, als wäre dort etwas schwer. Die rechte Schale hing hoch oben in der Luft, leer. Ich trat näher, betrachtete die Waage. In den Sockel war ein Wort eingraviert. »Urteil«. Jelina las es laut vor. Ihre Stimme hallte in der Dunkelheit. »Was soll das bedeuten?«, fragte Katsuo. Ich wusste es nicht. Aber ich fühlte es. Hinter diesem Raum lauerte Lithar Lux. Und vielleicht war dies unsere letzte Chance, umzukehren, oder unsere erste, wirklich mutige Entscheidung. Die steinerne Waage in der Mitte des Raumes stand still. Kein Luftzug bewegte sie, kein Zittern durchlief den Stein. Und doch war da etwas, das mich beunruhigte. Ein unsichtbares Gewicht, das in der linken Schale ruhte, schwer wie Schuld, während die rechte leer in der Luft hing, bereit, das Gleichgewicht zu empfangen. Wir standen einen Moment schweigend vor dem Monument. Der Raum war fensterlos, nur von den rötlich glühenden Linien entlang der Wände erhellt, als hätte jemand Adern unter der Oberfläche gezogen. Die Statuen an den Seiten zeigten keine menschlichen Gestalten. Es waren Kreaturen, halb Mensch, halb Amphibie, mit weit aufgerissenen Mündern und Augen, die aus ihren Köpfen quollen. Jede von ihnen hielt eine kleine Tafel in den Händen, auf der Schriftzeichen eingeritzt waren, die ich nicht lesen konnte und vielleicht auch gar nicht lesen wollte. »Was tun wir jetzt?«, fragte Jelina leise. Sie hatte das zusammengerollte Gemälde immer noch fest an sich gedrückt, als würde es ihre Körperwärme brauchen, um nicht zu verblassen. Kazuo musterte die Waage. »Vielleicht ist das der Ort, an dem entschieden wird, ob wir weitergehen dürfen.« Ich trat langsam näher an die steinerne Konstruktion heran. In die Basis war ein weiteres Wort eingeritzt, diesmal in unserer Sprache. »Wert.« »Was auch immer das heißen soll«, murmelte ich. »Es sieht aus wie ein Test. Vielleicht ist das Gewicht auf der linken Seite die Last derer, die verloren gingen«, sagte Jelina. »Und wir sollen etwas dagegen aufwiegen.« »Unsere Entschlossenheit?«, fragte Kazuo. »Unser Leben?« »Oder seine Geschichte?«, sagte ich. Ich nahm das zusammengerollte Bild aus Jelinas Händen, zögerte einen Moment, dann legte ich es in die leere rechte Schale der Waage. Ein leiser, kratzender Laut hallte durch den Raum, wie das Schleifen von Nägeln auf rauem Stein. Die rechte Schale senkte sich, kaum merklich, doch spürbar. Das Gleichgewicht verschob sich, nicht viel, aber gerade genug, dass das Gewicht auf der linken Seite nicht mehr ganz so unerschütterlich wirkte. Jelina trat neben mich. »Er lebt noch. Das ist der Beweis.« Ich nickte. »Und solange das Bild nicht fertig ist, haben wir eine Chance.« Kazuo hob den Hammer ein Stück höher. »Dann sollten wir dafür sorgen, dass es nie fertig wird.« Ein metallisches Knacken ließ uns herumfahren. Hinter der Waage öffnete sich eine Tür. Keine Tür aus Holz oder Eisen, sondern ein Spalt in der Wand, als hätte der Stein selbst beschlossen, sich zu öffnen. Ein fauliger Geruch quoll hervor, ein Hauch von Moder, verwesendem Gras und etwas, das ich nur als Verzweiflung beschreiben konnte. »Na, großartig«, murmelte Kazuo. »Der Empfang wird auch nicht besser.« Wir traten durch den Spalt. Dahinter befand sich ein langer Gang, von flackernden Lichtern beleuchtet, die über uns in grünlich schimmernden Glaskugeln brannten. An den Wänden hingen neue Bilder, unfertig, grob skizziert, einige nur als dunkle Umrisse. Doch eines fiel mir besonders auf. »Hier«, flüsterte Jelina und deutete auf ein Bild in der Mitte der Wand. Es war das gleiche Porträt wie jenes, das sie unter dem Regenmantel verborgen hatte, nur ein Stück weiter. Die Linien klarer, der Blick tiefer. Ilario. »Es wird weitergemalt«, sagte ich. »Aber nicht hier.« »Dann wo?«, fragte Kazuo. Eine plötzliche Bewegung im Schatten beantwortete die Frage. Am Ende des Ganges stand ein Wesen. Klein, gedrungen, mit schleimiger Haut, die in dunklen Grüntönen schimmerte. Die Webfüße waren gespreizt, der Mund zu einem nervösen Quaken verzogen. In der einen Hand hielt es einen Pinsel, in der anderen eine Farbpalette. »Du schon wieder«, sagte Kazuo leise, »der Froschmaler.« Er bemerkte uns erst, als Kazuo einen Schritt auf ihn zumachte. In Panik ließ er seine Utensilien fallen, drehte sich um und wollte fliehen. Doch wir waren schneller. Kazuo packte ihn an der Schulter und riss ihn zurück, während Jelina dem Wesen ihren Schläger an die Kehle drückte. Ich hielt das zusammengerollte Gemälde in den Händen und sah ihm direkt in die hervortretenden Augen. »Wie viel hast du noch?«, fragte ich. »Wie viel Zeit bleibt ihm?« Das Wesen japste. »Nicht viel, weniger als ein Pinselstrich.« »Dann wirst du keinen weiteren setzen«, sagte Kazuo mit kalter Stimme. Der Frosch wimmerte. »Ihr versteht nicht. Wenn ich nicht male, dann nimmt er mich. Er braucht die Bilder. Sonst frisst er uns.« »Dann sollen die anderen Teichwesen lernen, sich zu verteidigen«, sagte Jelina. »Wir werden nicht zusehen, wie du unseren Freund auslöschst.« Ich trat näher, zog das Gemälde hervor und entrollte es vor den Augen des Wesens. »Was passiert, wenn wir das zerstören?« Der Frosch zuckte zusammen. »Nein, nicht! Wenn ihr das tut, dann wird er es spüren. Er wird wütend.« »Gut«, sagte ich, »dann weiß er, dass wir kommen.« Jelina drückte den Schläger fester gegen die Kehle des Malers. »Zeig uns den Weg zu ihm, jetzt!« Er zitterte, deutete mit einem feuchten Finger auf einen schmalen Nebengang zu unserer Rechten. »Dort, durch den nächsten Raum, dann den Statuensaal. Dort wartet er, immer.« »Wenn du lügst«, begann Kasur. »Ich lüge nicht. Ich will nur, dass ihr verschwindet«, quiekte der Frosch. »Ihr bringt Unordnung. Ihr stört das Gleichgewicht.« Ich sah ihn an, sah die Angst in seinen Augen und darunter etwas anderes. Schuld? Bedauern? Vielleicht. »Dann mach dich bereit«, sagte ich, »denn das Gleichgewicht kippt gerade.« Wir ließen ihn liegen, umgeben von seinen fallengelassenen Pinseln und Farbtöpfen. Das Bild von Ilario fest in unseren Händen, das Ziel vor Augen. Die letzte Konfrontation näherte sich. Hinter uns knarrten die Wände, als würden sie unser Voranschreiten spüren. Und irgendwo in der Tiefe, weit unter der Oberfläche von Westmoor, regte sich Litherlax. Der Gang, den der Frosch uns gewiesen hatte, war schmal, niedrig und voller Nebel, der in feinen Schlieren an den Wänden entlang kroch. Das Licht wurde zunehmend dunkler, fast grünlich, als würde es durch fauliges Wasser gefiltert. Die Luft war dick, nicht nur mit Feuchtigkeit, sondern mit Erwartung. Jeder Schritt klang dumpf, als würde der Boden selbst nicht wollen, dass wir hier weitergingen. Wir sprachen nicht. Jeder von uns wusste, dass Worte in solchen Momenten nur Masken waren, hinter denen sich die Angst versteckte. Kazuo hielt den Hammer wie ein Richter sein Urteil. Jelina schritt entschlossen neben mir, das gerollte Gemälde von Ilario an ihre Brust gedrückt. Ich ging voran, obwohl ich spürte, wie sich meine Beine schwer anfühlten, als hätte das Gras, das hier wieder in dichten Strängen wuchs, begonnen, sich an mir festzuklammern. Der Gang endete abrupt. Vor uns lag ein neuer Raum. Weit, still, beängstigend leer. Keine Bilder, keine Teppiche, keine Geräusche. Nur eine einzige Statue in der Mitte. Ein gewaltiger, blinder Kröterich aus schwarzem Stein. Seine Lider waren geschlossen, der Mund zu einem Grinsen verzerrt, das nicht von Freude sprach, sondern von uralter Gleichgültigkeit. In seinen Händen hielt er eine Waage, ähnlich der, die wir zuvor gesehen hatten, aber diese war in Bewegung. Jede der beiden Schalen zeigte auf einen anderen Ausgang. Links und rechts verliefen zwei identisch aussehende Korridore, beide dunkel, beide mit feuchtem Nebel gefüllt. Keine Zeichen, keine Hinweise. Nur das leise Knarren der schwankenden Waage. »Was jetzt?«, fragte Kasur. »Er testet uns«, murmelte Jelina. »Oder führt uns in die Irre?« Ich trat näher an die Statue. Als ich es tat, vibrierte der Boden unter meinen Füßen und ein leiser Laut, kaum hörbar, strömte aus dem steinernen Maul der Kreatur. »Entscheidet«, krächzte es. Nicht laut, nicht fordernd, fast traurig. »Links oder rechts? Was ist, wenn wir den falschen Weg wählen?« flüsterte Kasuo. »Dann verlieren wir Zeit«, antwortete ich. »Oder uns selbst.« Ein weiteres Geräusch ließ uns herumfahren. Es kam aus dem rechten Gang. Schritte, leise, schlurfende Schritte, wie von jemandem, der nicht sicher auf den Beinen ist. Dann, aus dem Nebel trat eine Gestalt. Ein Mädchen, nicht älter als 8 oder 9. Ihre Kleidung war zerrissen, ihr Haar verfilzt. Sie taumelte, sah uns mit großen, erschrockenen Augen an, als würde sie uns nicht glauben. Ihre Stimme war rau vor Angst. »Seid ihr echt?«, fragte sie. »Ich bin verloren gegangen, vor langer Zeit.« Jelina wollte auf sie zugehen, doch ich hielt sie zurück. »Warte.« Das Mädchen starrte uns weiter an. »Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin. Vielleicht Jahre.
vielleicht nur Stunden. Aber sie jagen mich. Wer? Fragte Jelina. Die anderen. Die, die nicht mehr leben, aber auch nicht sterben dürfen. Kazuo fluchte leise. Das ist eine Falle. Muss es sein. Oder sie ist die Letzte, die wir retten können, widersprach Jelina. Ich sah zur Statue. Ihre Waage war stehen geblieben, die linke Schale zeigte nach unten. Ich wusste, was das bedeutete. Der rechte Gang führte zu Lither Lax, aber der linke, dort war das Mädchen. Jelina blickte mich an. Was tun wir, Nael? Ich wusste es nicht. Wenn wir ihr nicht folgten, war sie verloren. Aber wenn wir gingen, ohne Ilario zu retten, war er es ebenso. Zwei Leben. Eine Entscheidung. Doch sie wurde uns abgenommen. Kazuo schüttelte den Kopf, trat zurück und sagte, »Ich gehe nach links. Ich hol sie raus. Ihr findet Ilario. Holt ihn zurück.« »Kazuo, keine Zeit!« rief er schon, lief los. Das Mädchen wich zurück, doch er streckte ihr die Hand entgegen. »Ich bin hier, um dich zu retten. Keine Angst.« Dann verschwand er mit ihr im Nebel. Jelina und ich blieben zurück. Die Statue schwieg nun. Die Waage hatte sich wieder in Bewegung gesetzt, doch dieses Mal fiel beide Schalen gleichzeitig nach unten, bis sie auf Stein schlugen. Ein Urteil war gefällt worden. Wir wandten uns dem rechten Gang zu. Der Nebel war hier dichter, das Licht rötlich, als würde Blut durch das Mauerwerk sickern. Der Teppich, wenn man ihn noch so nennen konnte, war nicht mehr aus Gras. Er war aus etwas anderem, etwas zähem, wie verworrenes Haar, wie altes, vergorenes Fleisch. Die Porträts kehrten zurück, aber sie waren anders. Die Augen waren ausgestochen, die Münder geöffnet, als würden die Kinder schreien, doch kein Laut entkam. Einige Bilder waren zerrissen, andere glühten schwach. Er weiß, dass wir kommen, sagte Jelina. Ich nickte. Mein Magen krampfte sich zusammen. Hinter jedem Bild, hinter jeder Ecke konnte das Ende lauern. Und irgendwo dort, jenseits dieser Hallen, jenseits des letzten Bildes, wartete Ilario. Vielleicht noch atmend, vielleicht schon flüsternd in der Sprache der Teichwesen. Der Gang vor uns führte tiefer hinab als alle zuvor. Die Luft war nun nicht mehr nur feucht, sie war zäh, beinahe schleimig, als würden wir durch den Atem eines gewaltigen, kranken Tieres wandern. Die Wände lebten, nicht im wörtlichen Sinn, aber sie pulsierten, langsam, gleichmäßig, wie ein schlagendes Herz. Jede Berührung an ihrer Oberfläche hinterließ ein leises Zittern, ein Gefühl, das an die Innenseite eines Mauls erinnerte. Der Teppich unter unseren Füßen war längst nicht mehr aus Gras. Er bestand nun aus langen, faserigen Strängen, die an Algen erinnerten, vermischt mit etwas, das zu weich für Pflanzen und zu warm für Stoff war. Es fühlte sich an wie Gewebe, wie feuchtes Muskelmaterial, das sich bei jedem unserer Schritte spannte. Jelina lief neben mir, das zusammengerollte Gemälde noch immer unter dem Arm. Ihre Finger waren weiß vor Anspannung, ihre Lippen blutleer. Kein Wort war zwischen uns gefallen, seit wir Kazuo zurückgelassen hatten. Die Stille war nicht nur Zeichen unserer Konzentration, sondern auch ein unbewusstes Zeichen des Respekts für das, was uns erwartete. Wir passierten ein letztes Portal, einen Bogen aus knöchernen Rippen, überzogen mit schwarzem Schleim, und traten ein in den Thronsaal von Lither Lax. Der Raum war riesig. Größer als jede Halle, die ich mir je hätte vorstellen können. Die Decke verlor sich in dunstigem Grau, von dem aus lange rostige Ketten hingen, an deren Enden schwebten Käfige, manche leer, andere nicht. In einem erkannten wir eine Bewegung. Ein Junge, zusammengesunken, kaum mehr als ein Schatten. Ilario. Jelina schnappte nach Luft. Er lebt. Er lebt noch. Wir traten weiter in den Saal hinein. Der Boden war frei von Teppich, stattdessen lag er voll von Körpern. Kindliche Gestalten, leblos, ausgetrocknet, die Haut gespannt über die Knochen wie Pergament. Ihre Augen waren offen, aber ohne Licht. Die Münder eingefallen. Kein Blut, kein Leben, nur Hüllen. Am anderen Ende der Halle erhob sich ein Thron. Nein, kein Thron. Eine wuchernde Erhebung aus Stein, Fleisch und Moos. Und auf ihr er, Leta Lax. Er war ein Koloss, eine Kreatur, zu groß für Begriffe wie Körper oder Kopf. Er bestand aus Ringen, schwarzen glänzenden Segmenten, die sich kräuselten und pulsierten. Aus seiner Mitte quoll ein rötlich-schwarzer Sog aus Schleim. Sein Maul, wenn man es so nennen konnte, war ein rundes, von gezackten Rändern umrahmtes Loch, in dem sich drei fleischige Zangen bewegten. Keine Augen, kein Gesicht. Nur dieses Schlundmaul, das atmete, schnaufte und nach mehr verlangte. Neben dem Thron kniete der Malerfrosch, den wir zuvor getroffen hatten. Er zitterte. Seine Pinsel lagen vor ihm auf einem zerfressenen Tuch, bereit für das letzte Werk. Neben ihm stand eine Staffelei, auf der ein neues Bild zu sehen war. Ilario. Doch es war noch nicht vollendet. Leta Lax bewegte sich kaum, doch seine Präsenz war erdrückend. Ein leises Gurgeln, ein rhythmisches Blubbern hallte durch die Halle. Es war sein Atem. Und er wusste, dass wir da waren. »Kinder! Von der Oberfläche!« grollte eine Stimme. Aber sie kam nicht aus seinem Maul. Sie vibrierte in unseren Knochen, wie durch das Fleisch selbst übertragen. »Was bringt euch in meine Hallen? Was sucht ihr hier?« »Unser Freund«, sagte ich. Meine Stimme war trocken. »Wir nehmen ihn zurück.« Ein glucksender Laut. Lacher? Verachtung? Viele wollten nehmen. Alle blieben. Jelina trat einen Schritt nach vorn. Ihre Stimme war klar. »Du brauchst deine Trophäen, deine Porträts. Du trinkst nicht, bevor du sie fertig hast.« Die Kreatur wandte ihren Körper leicht. Es war keine Bewegung in Eile, sondern in Gewicht. Jedes Segment schimmerte, als wäre es mit Blut gefüllt. »Ich sammel«, dröhnte es. »Ich bewahre. Ich vergesse nicht.« Ich trat neben Jelina, hob das Bild von Ilario. »Dann wird dir dies hier besonders wehtun.« Ein Brüllen erfüllte die Halle. Die Käfige über uns begannen zu schwanken. Der Malerfrosch kreischte auf, hob flehend die Hände. »Nein, ihr versteht nicht, wenn ihr ihn stört. Er frisst alles. Dann soll er sich verschlucken«, zischte Jelina und schleuderte das gerollte Bild gegen die Staffelei. Die Leinwand zerplatzte, der Rahmen krachte zu Boden. Leta Lax schrie. Kein Laut, den ein Lebewesen hätte von sich geben können. Es war ein gurgelndes, reißendes Kreischen, das das Fleisch selbst erbeben ließ. Die Kinderleichen wurden von dem Schrei erfasst. Ihre Körper zuckten, als wollte er selbst die Erinnerung an sie auslöschen. Der Käfig mit Ilario ruckte. Eine Kette spannte sich. Und dann, er fiel. Nicht auf den Boden, sondern auf die weiche Masse aus toten Körpern. Die Gittertür schlug auf. Ilario regte sich, hustete, kroch heraus. »Ilario«, rief ich. Er sah uns. Seine Augen waren weit, aber noch lebendig. »Nael! Jelina! Lauf«, schrie sie, »lauf zu uns!« Doch Leta Lax bewegte sich. Mit einer Geschwindigkeit, die seinem massiven Körper widersprach, schoss er vor. Die Zangen in seinem Maul spreizten sich, das Maul öffnete sich wie eine Blüte. Die Luft wurde eingesogen. Alles wurde eingesogen. Ich stürzte vor, riss Ilario aus der Masse der Körper, während Jelina mit aller Kraft auf den Frosch einschlug, der schreiend zusammenbrach. Wir rannten, ohne umzusehen, ohne zu sprechen. Hinter uns bebte die Halle. Der Thron brach ein, die Leichen flogen durch die Luft, der Schrei hallte durch jedes Gewölbe. Der Fluchtweg war ein einziges Durcheinander aus Schreien, pochenden Herzschlägen und dem fauligen Atem, der uns von hinten verfolgte. Lithalax hatte sich in Bewegung gesetzt und obwohl sein massiger Körper uns nicht direkt folgte, schien sein Einfluss durch jede Wand, jeden Gang zu kriechen. Die Hallen atmeten schneller, die Wände zitterten, das Fleisch unter unseren Füßen pulsierte mit wachsender Panik. Ilario stolperte zwischen uns, seine Schritte unsicher, seine Augen glasig. Doch er war am Leben. Noch. Jelina stützte ihn, während ich den Weg suchte, zurück durch die Räume, durch das dunkle Labyrinth aus moosüberzogenen Korridoren, vorbei an den stummen, toten Porträts, die nun wirkten, als würden sie uns mit stummen Schreien verfluchen. Doch die Flure hatten sich verändert. Wo vorher 3 Ausgänge gewesen waren, waren es jetzt 4. Wo einst ein Raum mit einer Statue stand, war nun nur noch eine dunkle Leere. Die Welt unter der Pfütze begann sich aufzulösen oder neu zu formen. Als hätte unsere Tat ein uraltes Gleichgewicht zerschmettert und das System unter der Oberfläche versuchte nun verzweifelt, sich selbst zu retten. »Nael!« rief Jelina plötzlich. »Hörst du das?« Ich blieb stehen. Ein fernes Wispern. Kein Wind. Kein Wasser. Worte. »Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen!« Es waren nicht viele Stimmen. Es war eine. Und doch klang sie, als käme sie aus 100 Mündern gleichzeitig. Wir liefen weiter, zwanghaft, Schritt für Schritt. Meine Beine waren schwer wie Blei, mein Atem brannte, aber ich wusste, bleiben hieß sterben. Oder schlimmer. Der nächste Raum war der Speisesaal. Der große Tisch stand noch immer da, voll mit Leichen, denen nun Farbe aus den Augenhöhlen lief. Die Gemälde an den Wänden bluteten, im wahrsten Sinne des Wortes. Rinnsale aus rotem Schleim tropften auf den Boden, und überall war dieses Wispern, das uns verfolgte, wie der Nachhall eines Fluchs. »Wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten«, rief Jelina über den Lärm hinweg. »Er wird nicht aufhören, nicht solange er uns nicht hat.« Ich blickte Ilario an, der keuchte, als würde jeder Schritt ihn erneut an den Rand des Todes treiben. »Er hat ihn nicht leer getrunken«, murmelte ich. »Er hat ihn zurückgehalten. Für das letzte Porträt.« »Aber das ist zerstört«, sagte Jelina. »Wir haben es vernichtet.« »Das dachte er nicht. Da kam mir die Idee. Er kann uns nicht töten. Nicht solange unsere Bilder nicht existieren. Das ist sein Stolz. Seine Sucht. Er braucht das Bild, bevor er trinken kann.« Jelina verstand sofort. »Dann brauchen wir ein Bild. Ein falsches.« Ich blickte mich um. Die Halle war voll von leeren Rahmen. Einige zerstört, andere noch intakt. Und dann, am hinteren Ende, eine große Staffelei. Verlassen. Bedeckt von einer dicken Staubschicht. Ich trat näher. Auf ihr. Ein unfertiges Gemälde. Die Konturen eines Kindes. Nicht erkennbar. Noch nicht. »Wenn wir ihm ein Bild geben, ein falsches«, begann ich, »dann glaubt er, dass er uns hat«, vollendete Jelina, »und wird sich daran laben, ohne zu merken, dass es eine Lüge ist.« »Wie«, fragte Ilario heiser, »wie malt man ein Bild, das ihn täuscht?« »Wir brauchen nur einen Anfang«, sagte ich, »etwas, das echt genug wirkt, um seine Gier zu wecken, und dann lassen wir ihn denken, dass das Bild vollendet ist.«
»Spiegel«,
flüsterte Jelina, »die Porträts spiegeln die Kinder wieder. Sie sind nicht nur Gemälde, sie sind Abbilder. Wenn wir ihm einen Spiegel geben, denkt er, es sei das fertige Bild.« Ich sah sie an. »Das ist verrückt. Aber es könnte funktionieren.« Im Seitengang fanden wir, was wir suchten, einen zerbrochenen Spiegel, hoch und schmal, mit einem Riss quer über das Glas. Wir zerrten ihn hervor, platzierten ihn auf der Staffelei. Ich legte meine Handfläche auf die kalte Fläche. Mein Spiegelbild starrte mir entgegen, blass, verzerrt, erschöpft. Hinter mir stand Jelina, daneben Ilario. Ihre Spiegelbilder wirkten lebendig. vielleicht lebendiger als wir selbst. Dann bebte die Erde. Litherlux kam. Wir spürten ihn, bevor wir ihn sahen. Die Wände warfen ihren Schleim ab, das Fleisch zog sich zurück. Ein Tunnel öffnete sich aus dem Nichts und durch ihn kroch er, langsam, behäbig, ein endloser Wurm aus Fleisch und Hunger. Seine Stimme grollte in unseren Knochen. »Kinder, seid ihr bereit für das Ende?« Ich trat zurück, stand nun neben Jelina. »Da ist es, dein letztes Porträt.« Litherlux hielt inne. Der Spiegel auf der Staffelei war das einzige im Raum, das ihn interessierte. Er bewegte sich nicht. Kein Laut. Dann ein Schmatzen, ein Gurgeln, ein Laut des Begehrens. Die Kreatur senkte ihren Körper, das Schlundmaul öffnete sich, die drei Zangen begannen zu zittern und dann saugte er. Er saugte das Spiegelbild. Ein Ruck durchlief die Luft, als würde die Welt für einen Moment den Atem anhalten. Die Spiegeloberfläche flackerte, verzog sich. Dann brach sie mit einem kreischenden Laut entzwei. Litherlux heulte auf. Nicht vor Triumph, sondern vor Zorn. Er hatte die Lüge geschluckt. »Lauft!« schrie ich. Wir stürmten los. Hinter uns bäumte sich das Wesen auf, warf sich gegen die Wände, ließ Stein und Fleisch gleichzeitig bersten. Doch wir rannten. Durch Korridore, die sich schlossen. Über Teppiche, die zu brennen schienen. Vorbei an Porträts, die in Flammen aufgingen. Der Rückweg war kein Weg. Er war ein Riss und wir stürzten hindurch, dem Licht entgegen. Der Aufstieg war chaotisch, gehetzt ein fiebriges Stolpern durch eine Welt, die sich selbst vergaß. Alles um uns herum zerfiel. Die Wände, einst aus Fleisch und Stein, zerbröckelten zu schwarzem Staub. Der Boden unter unseren Füßen bebte, als würde sich der gesamte unterirdische Kosmos zusammenziehen und dann in sich selbst stürzen, wie ein verdorbener Lungenflügel. Die Stufen erschienen wie aus dem Nichts, aus Wasser geformt, durchzogen von Lichtadern. Sie führten nach oben, zurück in jene feuchte, trügerische Pfütze, die so viele verschlungen hatte. Ich fühlte sie wieder unter meinen Füßen, diese eigenartige Mischung aus Wasser und Dunst, aus Realität und Erinnerung. Jelina keuchte, stützte Ilario, der mit letzter Kraft einen Fuß vor den anderen setzte. Hinter uns brüllte Litherlux, doch es war ein anderer Laut als zuvor. Kein Triumph, keine Gier. Es war ein letzter, verzweifelter Ruf. Vielleicht erkannte er im Moment seines Untergangs, dass er hereingelegt worden war, dass sein Hunger ihn betrogen hatte. Der letzte Schrei war ein Blubbern, als würde er in sich selbst versinken. Ich blickte nicht zurück. Die Wasseroberfläche kam näher. Wir streckten unsere Hände aus. Ich spürte, wie meine Finger durch den Wasserspiegel stießen, wie die feuchte Kühle sich plötzlich in frische Nachtluft verwandelte. Dann, mit einem Ruck war ich draußen. Ich stürzte nach vorne, fiel auf Hände und Knie. Der Boden unter mir war matschig, aber real. Gras, Erde, Kies. Regen schlug mir ins Gesicht. Ich drehte mich um und sah, wie auch Jelina aus der Pfütze auftauchte, Ilario hinter sich herziehend. Beide fielen neben mich, prustend, hustend, zitternd. Wir lagen auf dem nassen Boden, während über uns der Regen fiel, die Welt leise rauschte und das Echo von unten langsam verstummte. Ein weiterer Laut drang an mein Ohr. Schritte. Ich hob den Kopf. Am Rand der Gasse standen sie. Die Wächter, jene Jugendlichen, die die Pfütze bewacht hatten. Ihre Gesichter waren blass vor Staunen. Einer von ihnen trat vor. Er erkannte Ilario, dann Jelina, dann mich. Und dann das Mädchen, das Kazuo zurückgebracht hatte. Denn ja, da war sie. Kazuo kam aus der Pfütze, schlammverkrustet, mit zerkratztem Gesicht, aber lebendig. Neben ihm das kleine Mädchen, ihre Hand fest in seiner. Als sie den Wächter sah, löste sie sich von ihm und rannte, direkt in die Arme eines der älteren Jungen. Der fiel auf die Knie, sprach ihren Namen. »Emma, Emma, bei allem, was heilig ist. Er weinte, schluchzte. Sie umarmte ihn, hielt ihn fest, als wäre er der letzte Anker in einer aufgelösten Welt. Ich wusste es. Bruder und Schwester. Jelina kauerte neben Ilario, der sich langsam aufsetzte, blinzelte, atmete. Seine Stimme war kratzig. »Bin ich zurück?« »Ja«, sagte ich. »Du bist zurück.« Ich richtete mich auf. Die Pfütze hinter uns war still. Kein Geräusch kam mehr aus der Tiefe. Das Wasser kräuselte sich, doch es war nur Regen, der fiel. Die Oberfläche war flach wie ein Spiegel. Ein kleines grünes Wesen saß am Rand. Ein Frosch, nicht größer als meine Faust. Er sah mich mit großen, glänzenden Augen an. Dann sprang er lautlos ins Wasser. Keine Wellen. Keine Spur. 2 Monate sind vergangen seit jener Nacht. Kein Kind ist mehr verschwunden. Der Junge, der sich einst die Schuld an Ilario gegeben hatte, hat sein Versprechen gehalten. Er hat Wachen organisiert, Patrouillen eingerichtet. Niemand geht mehr allein. Und niemand verspottet den, der Angst hat. Ilario spricht kaum darüber, was er dort unten gesehen hat. Aber manchmal, wenn es still wird, wenn der Regen gegen die Fenster schlägt, sitzt er da und zeichnet. Keine Porträts, keine Gesichter, nur Schatten, seltsame, verdrehte Formen, die sich in endlosen Spiralen winden. Litherlax? Vielleicht existiert er noch irgendwo, tief unter der Pfütze, eingesperrt in seinem eigenen Hunger, gefangen in der Illusion eines letzten Bildes, das niemals vollendet wurde. Oder vielleicht wurde er mit dem Spiegel gebrochen, zersplittert, versiegelt. Doch eines ist sicher. Wenn du jemals durch die Westmore Lane gehst, bleib nicht stehen und sieh nie zu lange in eine Pfütze, denn manche Spiegel werfen dich zurück, andere holen dich zu sich hinein.